Am Telefon ist jetzt der Autoexperte Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research an der Uni Duisburg-Essen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
In Australien boomen sie derzeit die Autoverkäufe. Im Januar erreichten sie ein Allzeithoch von 84.000. Wie beurteilen Sie den Zustand der Autobranche weltweit?
Insgesamt ist es so, dass die Autobranche 2016 auch wieder einen neuen Rekord erzielen wird bei Verkäufen, so wie 2015. Seit 8 Jahren verbessern wir uns und machen neue Allzeithochs. Und das soll jetzt 2016 auch sein. Aber es gibt natürlich auch Märkte, in denen es schlecht ist. Und einer der Märkte, bei denen es schlecht ist, ist zum Beispiel Russland. Dort steckt man mitten in der Krise. Das ist die gesamte Krise in Russland, aber gleichzeitig auch Brasilien. Auch dort hat man in Südamerika dann eine sehr, sehr schlechte Konjunktur. Dort ist man mehr als 30% im Minus gegenüber früheren Verkaufszahlen. Also es gibt so einen Schatten auf der einen Seite, aber die wichtigen Märkte, die großen Märkte, das ist China, das ist USA, das sind westeuropäische Märkte in der Summe, die laufen wirklich positiv.
Gibt es da Gründe? Also ist es einfach die Hochkonjunktur in den genannten Ländern? Also der Motor brummt und die Leute haben das Geld, um sich neue Autos zu kaufen? Oder ist da ein gewisser Nachholbedarf da im Moment?
In Westeuropa haben wir einen Nachholbedarf. Der kommt deshalb zustande, weil es gab eine Eurokrise vor 3, 4 Jahren, eine Schuldenkrise in Spanien, in den südeuropäischen Ländern. Die ist zumindest in ihren Auswirkungen in der Wirtschaft einigermaßen überwunden. Und deshalb gibt es dort sehr großen Nachholbedarf. Also dort gehen die Verkäufe Stück für Stück auf das frühere Niveau in Frankreich, in Italien oder in Spanien zurück. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Markt China. Wir machen es im Autobereich immer so, dass wir uns versuchen vorzustellen, wann ein Markt gesättigt ist. Und da nimmt man eine Kennzahl, das ist die PKW-Dichte, also wie viele Fahrzeuge kommen auf 1.000 Einwohner. In Europa liegt das so um die 500. Das heißt, jeder Zweite hat ein Fahrzeug. Eigentlich sind die gesättigt und die Nachfrage besteht aus Ersatzbedarf. Wenn wir jetzt nach China gehen, da kommen so 70 Fahrzeuge auf 1.000 Chinesen und da spürt man bei dieser Kennzahl dann, dass noch ein erheblicher Bedarf ist an Motorisierung in China. Deshalb ist China als größter Markt der Welt auch in der Zukunft ein großer Wachstumsmarkt. Das Wachstum ist dann immer konjunkturell bedingt, wie die Wirtschaft läuft. Aber alle sind eigentlich sicher, dass in diesem Jahr auch wieder Zuwächse kommen werden im 5-10%-Bereich. Und in den nächsten Jahren geht es weiter. Das Dritte ist als großer Markt neben China die umliegenden asiatischen Länder, auch Indien. In Indien werden so um die 2,5, 2,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Auch dort ist ein Wachstumsmarkt. In Indien kommen auf 1.000 Inder etwa 20 bis 25 Fahrzeuge. Auch dort ist ein riesen Nachholbedarf oder ein riesen Potenzial. Das ist die eine Seite der Welt und die andere Seite der Welt. Das sind gesättigte Märkte, wie zum Beispiel die USA, wie zum Beispiel dann auch Australien, wie zum Beispiel Westeuropa. Dort wird es unwesentlich stark nach oben gehen. Das Potenzial ist größtenteils ausgeschöpft.
Das Potenzial ist ausgeschöpft, aber trotzdem Wachstum nach wie vor und wie gesagt ein Rekordmonat im Januar und ein Rekordjahr, das sich da ankündigt. Ja, die meistverkauften Autos in Australien, die waren im Januar in der korrekten Reihenfolge Toyota, Mazda, Hyundai, Holden, Nissan, Ford, Mitsubishi, Volkswagen, Subaru und auf Platz 10 Kia. VW also auf der 8, aber die anderen deutschen Automarken sind nicht weit entfernt. Mercedes auf der 11, Audi auf Platz 13 und BMW auf der 14. Die deutschen Autos werden also auch in Australien immer beliebter. Ist das ein Trend, der auch in den anderen Ländern außerhalb Deutschlands anzutreffen ist?
Das ist ein großer Trend, ein starker Trend seit einigen Jahren. liegt daran, dass auf der einen Seite die deutschen Autos Premium-Fahrzeuge sind, die im Premium-Markt gut funktionieren und der Premium-Markt dieses Segment an für sich immer mehr Liebhaber findet. Da ist Mercedes, BMW, Audi und Porsche, diese vier, die sind permanent im Wachstum, weil gerade in den gesättigten Märkten in Westeuropa, aber auch in den USA, in Australien, in anderen Märkten, die Leute immer stärker in diese Premium-Fahrzeuge gehen. Das heißt, die Massenmarken liegen lassen, zu Premium gehen. Das hat damit zu tun, dass die Premium-Hersteller natürlich ihre Produkte, ihre Fahrzeuge immer stärker auf den Geschmack der großen Bevölkerungskreise machen, dieser Geschmack. Das sieht dann so aus, dass man früher bei Mercedes nur ganz große oder größere Fahrzeuge hatte und heute kann man natürlich auch zum Beispiel mit einer A-Klasse oder mit einer B-Klasse Fahrzeuge kaufen, die in kleineren Bereichen sind. Und die Premium-Hersteller haben sehr schnell den Trend zu diesen SUVs, zu diesen Sporty Vehicles gefunden und dann mit diesen Freizeitfahrzeugen einen Markt erobert, der eigentlich schon immer in Amerika bilderbuchmäßig war, aber jetzt in vielen anderen Märkten der Welt hohe Wachstumsraten hat.
Sie geben mir das Stichwort SUV, Sport Utility Vehicle. In Australien war im Januar fast jedes zweite verkaufte Auto ein SUV. Das ist eigentlich absolut verrückt. Wie erklären Sie sich diesen Boom?
Nicht einfach zu erklären, denn vor 20 Jahren war es so, dass SUVs eigentlich nur auf Amerika, fast nur auf Amerika in großen Mengen konzentriert waren. Da waren SUVs wirklich Fahrzeuge, Geländefahrzeuge, die dann der Oberförster gehabt hat oder die der Farmer gehabt hat. Und dann ist diese Welle von Amerika gekommen, dass diese SUVs sportlicher ausgelegt worden sind, dass sie luxuriöser ausgestattet worden sind. Und plötzlich haben die anderen Märkte und die Kunden dort immer mehr Gefallen daran gefunden. Das heißt, der Normalverbraucher und eben nicht der Farmer oder der Förster kauft sich das Auto. Das hat damit zu tun, dass die SUVs auf der einen Seite größere Erscheinung haben, mächtiger sind als das Standardfahrzeug. Zum Zweiten hat es damit zu tun, dass die SUVs komfortabler sind. Wir haben ältere Autofahrer, die Gesellschaften oder die Bevölkerung wird älter, aber trotzdem kann man im SUV sportlich unterwegs sein und komfortabel unterwegs sein. Man muss sich nicht bücken zum Einstieg wie beim Sportwagen, sondern man hat mehr Bewegungsfreiheit. Zum Dritten hat man eine subjektive Sicherheit in den Fahrzeugen, einfach weil man höher über der Straße sitzt und dann das Gefühl hat, man ist dort sicherer unterwegs und das Ganze gemixt nicht mit einem Eindruck, dass man lahm ist, dass man unsportlich ist, sondern es ist so ein Trend, so ein Abenteuertrend, der bei diesen Fahrzeugen mitschwingt und den kauft sich dann jeder.
Nach wie vor am Telefon Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen, eine internationale Koryphäe im Autobereich. Ja, selbstfahrende Autos. Wo stehen wir heute und welche Rolle spielt Deutschland bei der Entwicklung?
Also eines der spannendsten, oder ich glaube, das ist das spannendste Thema für die Zukunft. Mit dem selbstfahrenden Fahrzeug gehen wir in eine völlig neue Generation unserer Fahrzeuge, denn mit dem selbstfahrenden Fahrzeug schaffen wir eins, dass wir diese großen Zahlen an Verkehrstoten jedes Jahr, dass wir die zurückschrauben und irgendwann diese Vision Null Verkehrstote realisieren können. Mehr als 95% der Unfälle, die passieren, sind das Problem der Fahrer. Das heißt, wir, der Mensch, der Fahrer, ist beim Autofahren, bei der Sicherheit das Problem und nicht die Maschine, nicht die Auto. So, und wenn wir jetzt mit den selbstfahrenden Fahrzeugen den Menschen ersetzen, dann kommen wir in eine Richtung, dass wir die Unfälle immer stärker reduzieren können. Wie geht die Richtung voran? Jetzt bringt Mercedes im Frühjahr in Deutschland seine neue E-Klasse in den Markt und dort kann man mit diesem Fahrzeug auf Autobahnen bis zu 130 Stundenkilometer bereits autonom fahren. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche wie Highways oder Autobahnen, bei denen gibt es keinen Querverkehr, sondern nur Längsverkehr. Es sind keine Fußgänger, es sind keine Fahrradfahrer auf der Straße. Dort ist es für die Maschine relativ einfach, sich das Fahrzeug in autonome Bewegungen zu versetzen.
Aber geht da nicht der Fahrspaß verloren?
Der Fahrspaß ist eine Sache, über die muss man nachdenken, was das genau ist. Wenn ich im Stau stehe, ist der Fahrspaß begrenzt. Von daher ist bei den Premium-Herstellern und bei den klassischen Autobauern ein Thema, dass man sagt, okay, Fahrspaß im Stau, wenn wir mit unserem autonomen Fahren unterwegs sind, hochautomatisierten Fahren unterwegs sind, dann kann der Fahrer, wenn er will, das Lenkrad in die Hand nehmen. Aber er kann sich dann auch in Situationen im Großstadtverkehr und in Stausituationen fahren lassen. Das ist die eine Richtung, die so denkt, und die andere Richtung, die denkt revolutionärer. Das ist Google und Baidu, die Chinesen, oder Apple, die IT-Unternehmen. Und die Überlegungen von diesen Unternehmen, die sind revolutionär, denn Google hat ja dieses schöne Auto vorgestellt in so einem Video. Das Video heißt The First Drive, ein kleines Fahrzeugchen ohne Lenkrad, ohne Gaspedal, ohne Bremse. Und in diesem kleinen Vehikel sind zum Beispiel Blinde transportiert worden oder alte Leute, die sonst nicht mehr eigenständig Auto fahren können. Also wir gehen damit in die neue Generation der individuellen Mobilität, und es gibt durchaus Gedanken und durchaus Szenarien, bei denen wir uns vorstellen können, dass vielleicht morgen beim Autofahren es so möglich sein wird wie beim Flugzeug, den Autopilot anschalten, und dann geht es sicher in die Richtung, in die man will, aber ohne, dass man was arbeiten muss.
Aber ist das nicht oder schafft das nicht eine gewisse Verunsicherung beim Konsumenten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Auto kaufe für $60,000 in Australien, dann kann ich das ja nicht nachrüsten lassen dann auf Selbstfahrttechnik. Mit anderen Worten, ich kaufe etwas, was in, ich weiß nicht, 3-4 Jahren schon obsolet ist.
3-4 Jahre wird es nicht dauern, sondern es wird schon ein bisschen länger dauern. Und das selbstfahrende Auto ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für den Fahrer und für die Branche, denn wir kommen in neue Haftungsregeln. Die amerikanische Straßensicherheitsbehörde hat jetzt vor ein paar Tagen entschieden, auf Google-Anfrage, dass der Computer als Autofahrer akzeptiert wird, wenn er sicher ist. Wer haftet für den Computer, wenn es ein Problem gäbe? Vermutlich der Autobauer. Dann ist die Frage, wie gehen wir in einigen Ländern damit um, dass Maschinen fahren und dann in Situationen kommen, bei denen Entscheidungen getroffen werden müssen. So diese typische Entscheidung, töte ich links bei einem Unfall, der unausweichbar ist, ein Fußgänger, oder rechts ein Radfahrer. Der Mensch trifft diese Entscheidungen, aber wollen wir diese Entscheidungen Maschinen übergeben, also ethische Fragestellungen, die da mitspielen. Das gesamte System wird deshalb sowohl in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen, aber auch in seiner Technik noch einige Zeit brauchen. Das heißt, der sich heute für $60,000 ein Fahrzeug kauft, der wird nicht in 3 Jahren dieses Fahrzeug nicht mehr nehmen können, weil alle autonom fahren. Das dauert schon einige Jahre mehr, aber um das Jahr 2025 kann man sich vorstellen, dass vollautonom fahrende Fahrzeuge unterwegs sind.
Mhm. Hochinteressant. Ein letztes Thema möchte ich noch mit Ihnen besprechen, und zwar ist es der Antrieb. Also die Debatte Petrol versus Diesel versus Hybrid versus Elektro. Wohin geht der Trend?
Vor 2 Jahren waren sich alle sicher, dass man mit dem Diesel sehr viel machen kann und dass man in diese sogenannte Teilelektrifizierung mit Plug-in-Hybrids, also mit diesen Plug-in-Hybriden, geht. Plug-in-Hybride, das sind Fahrzeuge, die werden 30 oder 50 Kilometer mit Elektromotor angetrieben und dann fahren sie mit normalem Diesel- oder Benzinmotor weiter. das sind Fahrzeuge, die dann zwei Motoren haben, Elektroverbrennungsmotor, größere Batterien in Fahrzeugen haben und dann auch einen Tank und dann diese Batterien für 30 oder 50 Kilometer dann laden können. Mittlerweile sieht man aus zwei Gründen, dass diese Zwischenbrücke, die sich die Autobauer vorgenommen haben, dass sie relativ schlecht läuft und dass sich doch einiges in dieses reine Elektroauto vorbildhaft sicherlich von Tesla in den Markt gebracht entwickelt. Die Entwicklung ist beschleunigt worden durch dieses Dieselgate in Amerika, wo VW mit Vorsatz bewusst Umweltsätze gebrochen hat. Dieses Dieselgate ist für den VW-Konzern eine seiner größten Belastungen vermutlich in seiner Geschichte und hat bei uns zu einem völligen Umdenken geführt, was Abgasemissionen belangt. Es geht um Stickdioxidwerte, die gemogelt worden sind und alle wissen heute, dass die Prospektangaben, die Katalogangaben, die die Autobauer machen, idealisiert sind und nicht auf die normale Welt zutreffen. Und deshalb ist jetzt so ein Run in die Zukunft mit den Katalogwerten, mit den Prospektwerten mehr in die Realität zu gehen, die den Verbrennungsmotoren das Leben natürlich gerade in Bezug auf CO2 unendlich schwer macht. Und deshalb glauben wir, dass die reinen Elektroautos, bei denen jetzt alle Autobauer in Richtung 400-500 Kilometer und mehr in ihren Reichweiten gehen, in einigen Jahren dann Stück für Stück in die Motorisierung gehen. Heute sind die noch überschaubar, die Zahlen, aber einer der großen Märkte, der das Thema ganz schnell und stark antreibt, ist China. Also nach unserer Einschätzung gehen wir in das reine Elektroautos und die Batteriereichen, die wir in 3-4 Jahren erreichen, liegen bei der Größe von Tesla um die 500 Kilometer, vielleicht bei 600 Kilometer. Die Ladezeiten müssen reduziert werden für 20 Minuten. Und dann haben wir ein System, was lokal emissionslos ist und mit grünem Strom dann insgesamt emissionslos ist. Das ist das zweite Bild der Zukunft neben dem automatisierten Fahren, eine völlig neue Welt des Autos.
Der Autoexperte Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research an der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich.